Für mich sind das alles auch Genussarchitekten, die an so einem Teller arbeiten. Und insofern glaube ich auch gegenwärtig, können wir gar nicht mehr in diesen engen Kategorien nur von Kunst oder nur von Kulinarik sprechen, wenn wir uns in diese Felder auch hineinbegeben.
Herzlich willkommen bei Food Fact. Kunst machen an sich ist ja reinfressen, reinfressen, reinfressen und dann wieder auskotzen. Dieses Zitat stammt von der deutschen Künstlerin Sophia Süßmilch. Und ihr hört schon, das heute wird eine besondere Folge. Denn wir lassen zwei elementare Dinge aufeinandertreffen. Kunst und Essen. Beide sind Ausdruck von Kreativität. Beide sprechen unsere Sinne an. Und das sind nicht die einzigen Gemeinsamkeiten. Mehr dazu kann uns mein heutiger Gast erzählen. Professor Sabine Autsch ist Professorin für Kunstgeschichte an der Universität Paderborn. Sabine beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Kunsttheorie und Ästhetik. Sie wird uns berichten, wann und warum Lebensmittel als Kunstmaterial eingesetzt werden und vor allem, was wir daraus lernen können. Also, schnappt euch eine Tüte Chips, denn jetzt startet das Kulturprogramm für Foodies. Ja, liebe Sabine, herzlich willkommen bei Food Fact.
Ganz herzlichen Dank, ich freue mich hier zu sein.
Wir haben ja gerade beide sehr gelacht, denn wir haben erkannt, dass das Verkostungsmuster, das ich dir zugeschickt habe, es nicht bis in diese Sendung schafft, weil du sie schon vorher gegessen hast, die kleinen Leckerlis. Erzähl mal, was hast du denn bekommen und wie hat es denn geschmeckt? Eine Premiere.
Immerhin. Ich habe vier wunderbar verpackte kleine, ja, Pralines kann man nicht sagen, Gebäck war es, bekommen und bin Baklava. So neugierig gewesen. Genau, mit Pistazienfüllung und auch eine unterschiedliche Konsistenz, die so aufeinander aufgebaut war. Also die hat mich neugierig gemacht, ich gebe es zu. Und ich habe die kurz nach Erhalt des Päckchens eben auch verspeist. Und es hat mir wunderbar geschmeckt. Deswegen habe ich direkt auch alle vier hintereinander essen müssen. Und es war nicht süß, das fand ich toll. Also es war überhaupt nicht süß. Und es hatte ja für mich so den Wunsch nach mehr erzeugt.
Ach, das ist gut. Also ein Münchner Startup, die machen Baklava ohne Zucker und das fand ich sehr spannend. Das sind ganz sympathische junge Leute und das Innovative ist natürlich daran, dass man mit so einer traditionellen Süßspeise wie mit Baklava da nun neu rum experimentiert und das ist ja durchaus im Trend. Ne? Ich weiß nicht, hast du auch schon die berühmte Dubai-Schokolade, die ja auch ein Stück weit davon kommt? Hast du die schon probieren können auch?
Ich habe die probieren können und interessant ist ja auch gerade der Hype darum und auch teilweise so ein bisschen der Fake. Ne? Das sind ja beides auch so Trends. Also ich habe es vor kurzem, gab es die Ankündigung in kommerziellen Märkten, also hier Dubai-Schokolade und recht günstig, das war auch so ein Punkt. Und alle stürzten sich drauf und nach ein paar Tagen kam dann, ist gar nicht die richtige gewesen oder sind gar nicht die Materialien oder Produkte verwendet worden. Also Enttäuschung. In dem Fall eigentlich, ich muss sagen, ich bin da jetzt nicht so abhängig von diesen ganzen Trendsachen und ich finde eine Schokolade, wenn die gut schmeckt, dann kann die irgendeine Marke haben. Es mögen andere anders sehen, die vielleicht auch viel intensiver und jeden Tag auch damit umgehen und vielleicht auch ein ganz anderes ästhetisches Bewusstsein haben oder Geschmacksbewusstsein haben, das kann gut sein. Aber es ist natürlich im Trend unserer Zeit, auch was auf den Markt zu werfen und alle stürzen sich drauf, was vielleicht in anderen Bereichen dann auch schon über Jahre eingesetzt worden ist. Und da merkt man auch so ein bisschen so unsere Kurzlebigkeit und Schnelllebigkeit und auch so dieses Produktverständnis. Wenn alle das machen, dann hopse ich hinterher. Das denke ich, das zeigt sehr schön an, wo wir eigentlich auch stehen. Und wenn ich an das geschickte Produkt denke, dann habe ich eigentlich jetzt auch immer noch so eine Vorstellung davon, auch vom Geruch, auch vom Auspacken, diese vier kleinen Segmente. Das war alles sehr liebevoll gemacht und daran erinnert man sich. Und das ist auch so ein Bereich, der mich unglaublich fasziniert, wodurch werden wir eigentlich ästhetisch geprägt? Sind es Gerüche, sind es Geschmäcker, ist es so eine Haptik? Also wenn wir zwei durch die Stadt gehen würden und würden vielleicht plötzlich so ein Geruch, das hat man ja, dass man sich gemeinsam erinnert und man fragt sich, Mensch, der hat da jemand genau dieselbe Prägung wie du gehabt, aber es sind Farben, es sind Gerüche oder auch wie man vielleicht ein Bettlaken zusammenfaltet oder ein Lieblingsgericht, was bestehen bleibt über Jahre oder was sich auch ändert. Also was sind so ästhetische Prägungen, mit denen wir auch ins Leben gelassen werden und auch irgendwie zurechtkommen müssen? Ne? So, das finde ich ziemlich interessant.
Ja, finde ich auch. Also für manche wird das ja irgendwann mal vielleicht auch eine Kindheitserinnerung sein, die Dubai-Schokolade. Mhm. Und dann sind die dadurch ästhetisch geprägt. Was ich mich so ein Stück weit gefragt habe, ist, wird es so sein, dass es so eine Schokolade demnächst auch mal in einer Galerie oder in einem Museum als Kunstgegenstand irgendwann mal auftauchen?
Es ist schon. Also es gibt schon verschiedene Objekte und auch verschiedene KünstlerInnen, die mit Schokolade gearbeitet haben. Schokolade ist ein tolles Material, was sich sehr, sehr gut eignet, damit auch neue Formfindungen zu erproben. Es gibt einen ganz schönen kleinen Schokoladenblock, der ist sowohl von Josef Beuys in den 60er Jahren entwickelt worden, als auch von Dieter Roth, der auch mit Schokolade gearbeitet hat. Aber vielleicht noch interessanter ist, dass die Schokolade selbst gar nicht unbedingt das Material und das Objekt sein muss, sondern Künstlerinnen neigen dazu, so eine Transformation mit dem Material zu vollziehen. Das heißt, ich denke da gerade an Sonja Ahlhäuser, die vor Jahren, die hat dich eingeladen zu einem Gespräch und die hatte einen Schokoladenbad entwickelt, also eine Performance im Ausstellungsraum gefüllt, musst du dir vorstellen, eine Badewanne gefüllt mit Schokolade. Und allein diese Badewanne brauchte natürlich auch eine gewisse Temperatur, das heißt, es war alles von ihr auch erbaut und konstruiert. Und in der Performance hat sie sich zunächst in dieses Bad gesetzt, dann aber jemanden performen lassen und der ist eingetaucht und hatte einen Überzug, kennst vielleicht aus James Bond, Goldfinger, dieser Überzug aus Gold, der war jetzt hier der Überzug über die Haut aus Schokolade. Und damit könnte man denken, das ist einerseits ziemlich verrückt, so eine zweite Haut sich anzulegen, aber du kannst es nicht lange aushalten, die Poren verkleben. Und es ist sehr unangenehm. Das heißt, aus diesem süßen, schokoladigen Geschmack und auch die Lust am Schokoladeessen transformiert sich hier komplett ins Gegenteil und das Ganze wird ziemlich gefährlich. Und und so eine Person dann in so einem Überzug zu sehen, ist auch irgendwo geheimnisvoll bis angsterfüllend. Und die Performance im Ausstellungsraum hat auch ganz unterschiedliche Reaktionen bei den Besucherinnen hervorgerufen, genau in die Richtung gehend.
Jetzt sind wir ja schon richtig mittendrin in unserem Thema Kunst und Kulinarik. Diese Beziehung zwischen diesen beiden Disziplinen hast du selbst auch mal als Crossover-Beziehung bezeichnet. Was meinst du denn damit?
Ja, du hast schon ganz richtig gesagt. Also es sind Bereiche, es sind aber auch Felder, es sind aber auch Disziplinen. Und ich näher mich eigentlich mit so einem interdisziplinären Interesse auch daran und frage, was sind eigentlich Disziplinen, in denen eine ganz, ganz enge Theorie-Praxis-Verbindung relevant ist, aufscheint, vorherrschend ist. Und das ist bei Kunst und Kulinarik der Fall. Und beide Bereiche treffen sich immer wieder auch in der Geschichte, in einzelnen Epochen, zu unterschiedlichen Zeiten und Gegenwarten, die nicht immer nur so einfach sind, die auch brüchig sind, die vielleicht auch in sich selbst Umbrüche, Krisen und so weiter transportieren. Und auffällig ist einfach, dass diese Verbindung von Kunst und Kulinarik in Zeiten, die krisenanfällig ist, besonders eng ist. Und beide Bereiche gehen Verbindungen ein, haben aber auch ganz eigene Entwicklungen, die vor allen Dingen auch durch Grenzüberschreitungen, durch Ausdifferenzierung gekennzeichnet sind. Also in der Kulinarik kennen wir das durch ganz neue auch Essenszubereitungsarten, Produktverwendung, genauso wie in der Kunst, erweiterter Kunstbegriff. Das heißt, beide Bereiche treffen sich irgendwann, gehen Beziehungen ein. und entwickeln wieder etwas, für das wir noch gar keine Sprache so richtig haben, noch keine Begriffe haben. Und es sind häufig Überschreitungstendenzen, Entwicklungen, die ja so über das Traditionelle, über das Bestehende hinausgehen. Und das würde ich als Crossover bezeichnen. In Bereiche auch zu kommen, die ganz neu sind, ganz innovativ sind und die vielleicht erst darauf warten, dass man sie auch begrifflich zu fassen bekommt. Also vielleicht Crossover noch ein bisschen besser mit als hybride Entwicklung, als hybride Erscheinungsform, die was Altes in sich tragen und was Neues auch schon mit aufnehmen. Also das nicht mehr ganz irgendwo zugehörig zu sein, aber noch nicht angekommen zu sein. Und damit ist so ein gewisser Zwischenraum auch markiert. Und das ist genau das, was mich auch interessiert. Und hybrides Crossover, das sind auch so gerade aus ganz anderen Disziplinen Bezeichnungen, die das vielleicht ganz gut treffen.
Ich fand gerade sehr spannend, dass du gesagt hast, in Krisen erlebt diese Beziehung so ihre Höhen. Und kann das damit zusammenhängen, dass Nahrungsaufnahme ja auch eine existenzielle Notwendigkeit für den Menschen ist und dass vielleicht auch daraus so eine Faszination folgt zwischen Kunst und Lebensmittel?
Auf jeden Fall. Also würde ich voll unterstützen und kann man sicherlich eine Tendenz raus machen. Aber auf der anderen Seite gibt es auch so einen Umschlag in so eine unglaubliche Ästhetisierung. Also aus den Krisen, aus der brüchigen Gegenwart oder aus den brüchigen Gegenwarten auch herauszugehen und sich in so eine Ästhetisierung hineinzubegeben. Stichwort Selbstinszenierung, Selbstoptimierung, auch so seine ganze Lebensumwelt, sich selbst auszustaffieren, sich permanent auch zu bespiegeln, zu fotografieren, abzubilden, sich zu vergewissern, das bin ich, und sich entsprechend zu inszenieren, um vielleicht auch, naja, so dieser Krisenproblematik und diesem ganzen negativen Umfeld oder negativen Einflüssen, in denen man ja auch ausgesetzt ist, so eine Art Gegenwelt zu bilden. Und ich glaube, das sind so Ästhetisierungsphänomene, die du immer sehr gut ausmachen kannst, die sich auch verdichten in solchen epochalen Umbruchssituationen. Und ich denke, da spielt natürlich die Kunst eine große Rolle. Und in der Verbindung mit der Kulinarik wird das dann natürlich noch mal doppelt spannend. Denn die Frage ist ja, okay, die einen müssen hungern oder haben nichts auf dem Teller und die anderen spielen mit den Tellern und inszenieren sie zu Zwecken der Anschauung oder der Darstellbarkeit. Aber ich glaube, da steckt noch ein bisschen mehr dahinter.
Das Spielen geht ja auch sehr oft in Richtung Transformation oder eben ja tatsächlich auch Verrottung oder das Essen eben sogar verschwindet. Dieses Projekt Lunchbox zum Beispiel, das eben den Zerfall einer Avocado dokumentiert. Ist das ein Stück weit ein Grund für die Faszination, Lebensmittel als künstlerisches Material zu verwenden, dass sie eben vergänglich sind?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, da steckt auch so ein bisschen was dahinter, worauf wir gar keinen Zugriff mehr haben oder wo wir denken, was passiert da jetzt eigentlich, der Umgang mit dem Zufall. Und wir sind ja alle so schön darauf ausgerichtet, möglichst Fixpunkte zu haben, auch zu wissen, wenn ich irgendwie was Neues eingehe, dann möchte ich auch gern wissen, dass da was haltbar ist, dass ich ein Produkt habe, dass ich etwas auch entwickelt habe, was auch zeitlich überdauert. Und dieser Verfall, dieses das Produkt auch sich selbst zu überlassen, ist, denke ich mal, auch mit einer Unsicherheit verbunden. Was passiert denn da eigentlich? Für mich interessant wird das dann genau an der Stelle, in dem sich nämlich dieser Verfall eigentlich oder durch den Verfall, sagen wir es so, eine ganz neue Abstraktion entwickelt, die ich ja gar nicht planen kann, die ich auch gar nicht konzeptionalisieren kann, will ich auch gar nicht, sondern das Tolle ist ja daran, ich sehe plötzlich neue Farben, ich sehe Strukturen, ich sehe Zusammenhänge, da bildet sich in so einer Lunchbox plötzlich diese Avocado nicht nur, bildet nicht nur ein Eigenleben aus, sondern verführt mich geradezu, das schön zu finden und gar nicht so einen Ekel aufkommen zu lassen. Das ist dieser Umschlag, der ist enorm spannend.
Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Wie reagieren denn BetrachterInnen darauf, wenn Essen als Kunstmedium verwendet wird? Gibt es dazu Studien oder Erkenntnisse, wie bestimmte Emotionen da generiert werden?
Ja, das eine ist sicher, dass auch im Bereich der Museumsforschung und Besucherforschung da einiges gemacht wird. Da gehört nicht nur dazu, wie lange bleiben BesucherInnen vor Kunstwerken stehen, was sucht man eigentlich im Museum, sondern da gehört auch dazu, solche Reaktionsweisen. Aber die kann ich eigentlich auch immer ganz gut mit den Studierenden erforschen sozusagen. Ich glaube, das Projekt, was ich 2013, was du erwähnt hast mit der Lunchbox, also jedem eine Box zu geben mit einem Lebensmittel drin, das konnte ich vor 10 Jahren problemlos durchführen und auch auf Akzeptanz gehen. Gegenwärtig ist es, glaube ich, gar nicht so möglich mit einer Generation von Studierenden, die da erstmal nach dem Sinn fragen und nach der Bedeutung fragen, was soll das Ganze und worauf lasse ich mich da eigentlich ein, nämlich auf einen offenen Prozess. Und das ist genau das, was ja eigentlich auch unsicher macht.
Ja, zumal ja mit der Avocado oder mit dem Lebensmittel ja auch ein bestimmter Wert dargestellt wird, oder? Also das bedeutet ja auch letztendlich, dass ich einen Wert vernichte, oder?
Ja, sehr schön. Ja, genau. Einen Wert vernichte. Und damit kommt man ja eigentlich auch zu dem Punkt, dass das Museum, das ja angetreten ist, eben nicht zu vernichten, sondern aufzuhalten und beizubehalten, ja plötzlich auch nochmal herausgefordert wird, zeige ich überhaupt solche Kunstwerke, die sich ja eigentlich dann gegen die eigene Institution auch ein Stück weit richten und so ein bisschen die Aufgaben an kritisch hinterfragen. Aber ich denke, das ist inzwischen ist man da großzügig und weit und breit aufgestellt, dass man sogar eben auch eigens Sammlungen errichtet und Restauratorinnen einstellt, die diese Prozesse nicht nur fotografisch dokumentieren und festhalten und damit auch weiter sichtbar machen, sondern auch Gerüche. Das ist ja nicht immer alles schön, was man da bekommt, also auch ein Geruchssinn, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Aber das ist genau der Hintergrund oder auch das Bestreben gegenwärtiger künstlerischer Ausdrucksformen eben übersinnlich und multisensorisch zu arbeiten und möglichst alle Sinne von uns betrachten, nicht nur den Augensinn anzusprechen und auch darüber ganz neue Erfahrungen zu ermöglichen.
Neue Erfahrungen, das ist ja auch oft ein Thema in der Spitzengastronomie. Wie siehst du denn da den Zusammenhang? Also Köche, Starköche, die in Kochshows auftreten, aber auch letztendlich, ich hatte letztens zu Gast die Geschäftsführerin von Gourmillot Deutschland, die gesagt hat, also vieles ist nur mehr Instagram-Essen, da geht es gar nicht mehr um Geschmack, sondern nur mehr um Ästhetik. Wie geht's dir denn damit?
Ist ein berechtigter Vorwurf und ich glaube aus der Perspektive auch ganz wichtig. Ich gucke da ein bisschen anders. Also für mich ist so ein Teller so ein integrierter Bestandteil eines ganzen Systems, da stehen Menschen hinter, da stehen Entwicklungen hinter, da steht vielleicht ein Restaurant dahinter. Also ein ganzes Konzept, woraus ich dann möglicherweise so ein Teller mit einer ganz spezifischen Architektur, Bauweise von einem Essen, also wo man sagen könnte, das ist sieht toll aus, ist aber auch, die anderen sagen, es ist wenig, die dritten sagen, es ist ästhetisch hochartifiziell. Also für mich wäre so ein Teller hat auch immer noch was mit Geschmack zu tun, weil ich esse nicht nur das Produkt, sondern ich esse gleichzeitig auch die ganze Arbeit, die dahinter steht, die esse ich mit und die denke ich auch mit. Und da bin ich immer wieder überrascht, zu welchen Entwicklungen man da auch in der Gastronomie, in der Kulinarik kommt. Und insofern ist das fast wie so ein Gesamtkunstwerk, wo der Geschmack eben ein Bestandteil ist. Und das andere ist so eine Fingerfertigkeit. Also das erstmal in diesen Mikrostrukturen zu bearbeiten, was für Geräte dafür notwendig sind. Das ist ja auch eine Entwicklung. Da wird ja mit Pinzetten gearbeitet und ich komme mit so einer Kochkelle und schütte vielleicht eine Soße auf den Teller. Also das sind ja auch Entwicklungen, die da mit reinspielen. Die finde ich unglaublich spannend.
Aber würdest du sagen, das fällt dann schon in den Bereich Kunst? Also du hast Geräte genannt, das ist ja gerade bei Molekularküche ja ganz hoch oben angesiedelt, dass man mit verschiedensten Geräten hantiert. Würdest du dann sagen, das ist Kunst oder machen die das nur aus rein kommerziellem Interesse?
Sicher, ist sicher beides. Ich tendiere so ein bisschen dazu, das zu vertreten und zu verteidigen und zu sagen, das ist ein ästhetisches, eine ästhetische Praxis, ein ästhetisches Bewusstsein. Und das hat ja auch nicht jeder. Das entwickelt sich ja auch erst und das musst du dir aneignen. Kompetenzen, die vom oder am Produkt, vom Produkt ausgehen, die so eine die Möglichkeiten auch der Dekonstruktion beinhalten, das kannst du auch wissenschaftlich nennen, denn viele dieser Praktiken, also ich muss recherchieren, ich muss über das Produkt, muss schauen, wo gibt's vielleicht das beste Produkt dieser Art. Das kann Schokolade sein, das kann Reis sein, das kann Salami sein, also all die Gegenstände werden ja eingesetzt, die Materialien. Und insofern, glaube ich, würde ich jetzt nicht im engen Sinne von Kunst sprechen, so einen Teller zu entwickeln, sondern von einem ganz, ganz starken kreativen und auch ästhetischen Bewusstsein und auch Arbeiten, was, und das ist das Spannende gegenwärtig, dass die Handlungen, die vollzogen werden, nicht ausschließlich künstlerische oder gastronomische oder gastro- oder kulinarische Handlungen sind, sondern da wird skaliert, da wird seziert, da wird exponiert, da wird kuratiert. Also das sind alles Begriffe, die in der Kulinarik gerade anzutreffen sind. Da sagst du dir ja, wo bin ich hier? Das kommt ja aus ganz anderen Bereichen. Aber es zeigt eigentlich so eine Verfeinerung und so eine ästhetische, was ganz Sublimes, eine Handhabung. Für mich sind das alles auch Genussarchitekten, die auch irgendwie eine, an so einem Teller arbeiten und insofern auch was aufbauen, was anordnen, was umbauen. Und insofern glaube ich auch gegenwärtig, können wir gar nicht mehr in diesen engen Kategorien nur von Kunst oder nur von Kulinarik sprechen, wenn wir uns in diese Felder auch hineinbegeben.
Aber kritisch könnte ich ja sagen, das ist ja auch ein sehr verspielter Zugang zu Lebensmitteln, wo ich mir ja jetzt auch gerade aus dem Bereich der Kunst kritische Stimmen erwarten könnte. Oder liege ich da falsch?
Nee, absolut. Eigentlich wie immer, wenn es darum geht, zum Beispiel auch in die Kunst, bestes Beispiel, also Alltagsmaterialien zu integrieren. Schau, unsere ganze Wertung und Wertigkeit von Kunstwerken hängt auch davon ab, teures Material zu verwenden. Eine Bronze oder ja, ein tolles Holz oder das sind ja Wertigkeiten, die mit dem Material verbunden sind. Greife ich jetzt auf Alltagsmaterialien zurück, dann wird natürlich schon so ein bisschen geguckt, naja, was ist denn das? Wo billige Materialien oder temporäre Alltagsdinge, die verwendet werden. Das ist vielleicht schon so ein bisschen so ein Ansatz dafür, dass gesagt wird, naja, es ist nicht so ganz, es hält nicht so ganz dem Kanon statt oder es hat nicht so eine Wertigkeit. Also da setzt auch schon so eine Kritik ein, die aber nicht neu ist. Ich denke mal, die Akzeptanz ist schon groß und ich glaube, es hängt auch immer davon ab, wo jemand und wie jemand, wie diszipliniert oder auch wie jemand auch das Gegenüber das Material ernst nimmt. Und ich glaube, da ist dann Kritik eigentlich gar nicht mehr am Platze.
Fällt in diese Kategorie auch die Installation mit den Kartoffelchips, die du ja sehr blumant in dem Lexikon von Lebensmitteln als Kunstmaterial beschreibst?
Ja, fällt schon hinein, zumal der Künstler in dem Beispiel ja auch auf klassische, also auf Dinge zurückgreift, die eigentlich bekannt sind. Er inszeniert ja eigentlich eine Bodeninstallation und wir könnten das Ganze ja kippen und durchaus auch als Bild wahrnehmen. Es hat eine Rahmung, es ist begrenzt.
Also er macht einen Haufen aus Kartoffelchips oder was macht er genau?
Genau, er inszeniert in einer engen Museumspassage im Ausstellungsraum eigentlich so ein, wie so ein Swimmingpool voller Chips. Ne? Und das Ganze gewinnt ja eigentlich weniger durch die Tatsache, dass wir wissen, das sind Chips an Bedeutung, sondern Ich glaube, das wurde auch in den Fotografien ganz schön deutlich. Das kriegt ja plötzlich so was Goldenes, dieser Umschlag der Farbigkeit, das strahlt ja richtig. Und das hast du, wenn du eine Tüte Chips aufmachst, dann denkst du, ich habe Hunger, ich will die jetzt essen. Ich bin da jetzt hungrig drauf, setz mich vor den Fernseher und du futterst die einfach. Und im Museum plötzlich gibt es diesen Umschlag, dass das diese Farbigkeit auftritt. Das ist enorm. Damit rechnet ja keiner. Und in dieser Vielzahl und in diesem Zusammenspiel dieser kleinen Dinger da, dieser Chips, die ja eigentlich bröselig sind und die ja auch gar nicht lange an der Luft sich aufhalten dürfen, dann werden die ja fahl und schmecken nicht mehr. Aber die Farbe ist plötzlich das Entscheidende. Und damit adelt ja der Künstler auch das Material und auch den Raum, in dem es gezeigt wird. Das kennen wir vielleicht von Gustav Klimts wunderbarem Beethoven-Fries, wo goldene Strukturen und Flächen zu sehen sind. Und man fühlt sich ja selbst gleich erhaben. Und ich denke, so eine ähnliche Erfahrung passiert auch hier. Und damit rechnet man ja gar nicht.
Und das ist aktuell noch zu sehen oder ist das schon?
Die Installation, du sprichst von Thomas Rentmeisters Kartoffelchips, die war im MMK, im Museum für Moderne Kunst, zu sehen. Gehört aber und ist integrierter Bestandteil der Sammlung und insofern auch regelmäßig zu den Wechselausstellungen im Museum zu betrachten. Jetzt kannst du fragen, müssen die auswechseln oder wer macht das denn oder wer holt da die Chips oder kommt der Künstler eigens dafür? Das ist genau so ein ganzer, so eine ganze Infrastruktur, die auch mit diesen installativen Arbeiten zusammenhängt. Klar müssen die Chips ausgetauscht werden. Kann ich dasselbe Produkt verwenden oder verwendet man Maischips oder andere Chips? Keine Ahnung, da gibt's ja auch gegenwärtig eine Fülle an Spezialisierung und genau das ist eben auch sind neue Museumsaufgaben, aber die BesucherInnen können weiterhin diese Installation betrachten.
Wir beide machen ja heute ein Stück weit so eine kleine Grenzüberschreitung, denn dieses Thema Kunst und Kulinarik in dieser Form ist ja bisher, glaube ich, kaum beachtet worden. In der Vorbereitung ist mir aufgefallen, es liegt wahrscheinlich auch daran, dass die Lebensmittelindustrie selbst ja das Thema weitgehend ignoriert. Wie siehst du denn da dieses Zusammenspiel zwischen Kunst, Kulinarik jetzt generell in Bezug auf diese Wahrnehmung in der Lebensmittelindustrie? Also ist das eine einseitige Beziehung?
Es ist eine, die unbeleuchtet, also genau wie du sagst, die eigentlich gar nicht so eine Relevanz hat dahingehend, welche Bedeutungsebenen man ja beschreiten könnte und welche Bedeutung das Ganze hat. Also es bleibt nicht nur auf so Ebenen, wie bildet sich Lebensmittel in der Kunst ab, wo man sagen könnte, das kann man sich als Lebensmittelmensch dazu eigen machen. So eine Brillo-Box von Andy Warhol oder Campbell's Soups für andere Suppen zu verwenden und damit so eine tolle kunsthistorische Referenz auch abzubilden, da könnte viel mehr gemacht werden, weil es geht ja eigentlich auch darum zu zeigen, da steckt ja ein kreatives Potenzial dahinter. Das hat ja nicht jeder und es hat auch nicht jeder den Mut dazu, Grenzen zu überschreiten, was wir jetzt vielleicht auch heute gemacht haben, auf je ganz unterschiedliche Art und Weise. Das bildet, sind ja immer Unsicherheiten, das sind ja auch immer Aspekte oder Handlungen, die noch nicht erprobt sind. Das heißt, da könnte viel mehr auch gefragt werden, welche gesellschaftsrelevanten Bedeutungen haben denn solche zunächst mal auf den ersten Blick vielleicht ungewöhnlichen Themenbereiche, gerade auch mit Blick auf Mitgestaltung, Umgestaltung oder auch dieses ganze Feld des Kuratierens. Curare, wenn ich es übersetze, Sorgen getragen für etwas. Das finde ich unglaublich spannend. Da denkt kein Mensch dran, wenn man das Berufsfeld des Kurators anspricht. Das ist irgendjemand, der da im Hintergrund oder im Vordergrund agiert. Der trägt Sorge, dass etwas, genauso wie ein Koch, auf den Teller kommt oder ein tolles Bild an der Wand hängt oder eine Ausstellung funktioniert. Der trägt Sorge darum, dass das auch ernst genommen wird. Und diese Ernsthaftigkeit, die fehlt manchmal, glaube ich, auch in gesellschaftlichen Bereichen und vielleicht auch eingeschlossen die Lebensmittelindustrie. Da könnte wirklich viel mehr gemacht werden. Und weiß nicht, ob Kochshows dazu beitragen oder diese ganze Medialisierung ums Essen oder auch was da gegenwärtig seit Jahren schon stattfindet, denkt, das muss bei einem persönlich und individuell ankommen. Und das heißt ja auch, man geht Umwege. Man geht auch Umwege, nicht nur im Denken oder im Praktizieren, sondern eben auch Umwege zu gehen, auch von seinen eigenen Bedürfnissen und Absichten auch mal abzusehen. Aber das ist für die Lebensmittel, wenn du dahingehend ganz konkret fragst, Branche, glaube ich, recht schwierig, auch Neues in dem Fall so zu integrieren, dass es nicht, dass es nicht nur eine Herausforderung bleibt oder nur ein Symbol bleibt oder auf so einer Ästhetisierungsebene stecken bleibt.
Auf alle Fälle haben wir jetzt einen neuen Job kreiert, den kulinarischen Kurator.
Wunderbar, ich bin dabei. Auf jeden Fall. Ich denke, das ist für die Studierenden auch immer ganz, ganz interessant, solche Aufgaben und solche vielleicht auch neuen Rollen mit zu kreieren oder auch Felder, in denen auch sowas möglich ist, dass man kuratiert und dass man kuratorisch eben auch Teller mitgestaltet, aber es geht ja viel, viel weiter. Es sind ja ganz andere Aspekte damit noch verbunden.
Naja, im Lebensmittelbereich geht es natürlich auch vor allem sehr viel um Sicherheit. Und das fällt mir als allererstes ein. Also die Qualität, die Sicherheit, der Geschmack, das steht im Vordergrund. Die Profitabilität der Produktion, das alles sind ja Dimensionen, die Risikofreudigkeit eher minimieren. Dagegen sollte ja eigentlich, so nehme ich an, in der Kunst viel, viel stärker um Ausprobieren, Entdecken, um Grenzüberschreitung gehen. Und vielleicht ist das auch ein Grund, warum diese Ignoranz da ist.
Nee, ich glaube, in der Kunst hast du es auch eigentlich mit Sicherheiten oder willst es auch mit Sicherheiten zu tun haben. Also jeder Künstler und Künstlerin muss auch die eigene Existenz sichern, absichern, braucht auch einen Ort wie ein Atelier, was natürlich auch manchmal eine Kochwerkstatt wird oder ein Labor oder wie auch immer. Ich denke mal so diese Sicherheit, die natürlich noch ein Marketing oder auch Konsum mehr so eine Existenzgrundlage absichern soll. Ich glaube, das hast du schon in beiden Bereichen. Und da sind auch, denke ich mal, ist die Motivation gar nicht so eine andere. Mhm. Also ich glaube, da treffen sich vielleicht auch sogar, ohne, wenn man weiter drüber nachdenkt, auch die einzelnen Protagonisten viel, viel stärker als angenommen. Also dieses Ausprobieren, ja, aber das macht ja auch ein Lebensmittel. Mensch, der muss ja auch ausprobieren, der muss ja auch gucken, was schmeckt, was sieht wie aus, welche Verpackung ist nötig. Also dieses ganze Experimentelle und dieses ganze sich auf den Prozess einzulassen, das hast du eigentlich in den Bereichen auch. Und ich glaube, wo sich beide wieder treffen, ist so eine ganz starke, nochmal, Disziplinierung, auch sich drauf einzulassen, das funktioniert auch, so eine Vision. So eine kreative Vision, die man haben muss, um auch dieses Wagnis einzugehen und vielleicht auch die Grenzen überschreiten zu wollen. Aber ich denke, das ist auch in der Kreativitätsforschung, glaube ich, sehr, sehr gut belegt und finde ich auch ausgesprochen spannend. Andreas Reckwitz spricht unter anderem auch davon, welche Bedeutung Kreativität auch gerade in Krisenphänomenen haben kann. Nämlich das Bewusstsein auch zu entwickeln, du kannst mitgestalten, du hast eine Sicherheit, du kannst auch Menschen für dich begeistern und was voranbringen, überzeugend sein. Du hast aber auch gleichzeitig die Freiheit und ich glaube, diese in sich tragende Freiheit, das ist ein ganz, ganz wichtiger Motor, auch um Grenzüberschreitungen überhaupt einzugehen und auszuhalten.
Ich glaube, viele Menschen empfinden ja auch, sicherlich zu Recht, die aktuelle Zeit als eine starke Krisenzeit. Ob das jetzt Klimawandel, Globalisierung ist, aber auch, sage ich mal, eine Übertechnologisierung vielleicht. Ich frage mich, kann Kunst dabei helfen, so ein Bewusstsein oder vielleicht sogar Lösungen für diese zentralen Themen zu finden?
Ja, bin ich fest von überzeugt. Also wenn du Kunst nicht nur auf das fertige Produkt oder auf jetzt streng genommen auf ein Bild oder auf einen Museumsbesuch reduzierst, sondern gerade künstlerisches Handeln, wie eben schon beschrieben, in diesen Feldern von Recherche, von Sammlung, von, ja, da sind ja ganz viele Praktiken verbunden. Und ich glaube, sich darauf einzulassen und damit eben auch nochmal so ein Potenzial von Gestaltbarkeit zu aktivieren. Ich glaube, das trägt ja auch dazu bei, Krisenphänomene zu überwinden. Vielleicht aber auch noch ein Aspekt, der mir ganz wichtig ist, den ich auch immer wieder bemerke, Fehler zuzulassen. Es gehört ja sicher auch auf so einen Weg dazu, oder auch ans Scheitern zu kommen, was man so schnell auch wegschieben will. Auch, aber das sind also so eine Kultur der Fehler zu ermöglichen, in denen auch Störungen, Fehler, Umwege so integrierte Bestandteile sind. Und insofern ist das vielleicht etwas, was im Kunstbereich möglich gemacht werden kann. Aber wie gesagt, nicht nur durch so ein fertiges Produkt oder indem ich ins Museum gehe und denke, jetzt kommt die Erleuchtung, jetzt weiß ich, wie ich die Krise zu überwinden habe, sondern sich darauf einzulassen, Fragen zu stellen. Wie hat denn da jemand gearbeitet? Was ist das für ein Material? Was steckt dahinter? Wie lasse ich mich auf diesen Prozess mit ein? Und schon bin ich ja in so einem fragenden, aber vielleicht auch reflektierenden Prozess, der dazu beiträgt, auch meine eigenen Gestaltungsaktivität, mein kreatives Potenzial ein Stück weit zu wecken.
Ich finde es einen extrem spannenden Ansatz, denn wir reden ja schon von einer Industrie, die teilweise sehr starr ist und auch nicht sehr experimentierfreudig, ne? Wenn es um so kreative Prozesse und gerade um Fehler, ne? Fehler, Auseinandersetzung mit Fehlern geht. Insofern, ja, ein ganz, ganz toller Ansatz, Sabine. Wenn du so guckst, jetzt in Richtung, muss man immer wieder fragen, die Frage, wenn du so guckst in Richtung künstliche Intelligenz, Technologisierung, was ist denn deine Einschätzung? Wie wird denn das Thema Kunst und Lebensmittel in Zukunft verändern? Wird Biotechnologie, werden keine Ahnung, Zellkultivierung zum Beispiel, werden die Einzug halten auch in den Museen?
Absolut. Also hält auch schon Einzug. Ich denke, diese ganzen KI-generierenden Methoden werden ja eingesetzt, auch kritisch aktuell beleuchtet, diskutiert. Auch die Frage, was ist ein Bild? Was trägt aber auch so als schöpferische Geste zu einem Bild bei? Bin ich eigentlich die Künstlerin der Künstler, der dann eine Idee auch umsetzt, oder lagere ich das nicht letztendlich alles aus an eine Technologie, die das übernimmt? Also Frage nach der Autorschaft, auch Frage nach danach, wer macht denn eigentlich was und wo liegen solche kreativen und auch in uns tragenden schöpferischen Ansätze, Konzepte? Ich glaube, man muss, wie bei allem, was plötzlich da so ganz neu erscheint, auch immer so eine Balance finden und auch schauen, wo bleib ich auch meinen manuellen, meinen schöpferischen, meinen geistigen, meinen Kompetenzen, meinen Fähigkeiten eigentlich treu und wo kann ich möglicherweise dann auch so eine KI als Maschine, als Handwerk einsetzen, um zu neuen Ergebnissen wiederzukommen. Also ich glaube, die Diskussion, die hast du immer, auch in diesen Umbruchszeiten, aber auch in diesen Zeiten, in denen eben, denk an technische Revolutionen durch die Fotografie oder selbst die Eisenbahn Ende des 19. Jahrhunderts. Das ist ja erstmal was ganz, ganz Neues. Aber ich glaube, wir sind da eigentlich Gefangene unserer Zeit, dass wir solche Prozesse auch immer wieder nochmal durchleben müssen. Denke aber, dass der Bereich Kunst und Kulinarik auch nochmal wieder ganz, ganz neu darüber sich definiert, sich weiter ausdifferenziert. Vielleicht unsere Nachfahren, die nachfolgenden Generationen, dass die wissen, damit umzugehen, wenn nicht in dieser Schnelllebigkeit dann wieder wir überholt werden von ganz neuen Methoden oder auch ganz neuen Ansätzen. Also ich glaube, wir müssen uns eher auf so eine schnelllebigere Umwälzung einstellen, die beide Bereiche Kunst und Kulinarik nicht nur herausfordern, sondern auch verändern.
Oh Gott, Sabine, da möchte ich am liebsten in einem Wiener Kaffeehaus sitzen, eine Melange trinken, Tageszeitung lesen und
das gibt's zum Glück immer noch.
Nur durchatmen, wenn ich das alles höre. Aber sag, wenn ich jetzt Wien nehme, München, Dubai-Schokolade, vielleicht so zum Abschluss meine letzte Frage, gibt es Regionen, Städte, wo man dieses Thema Kunst und Food besonders eng spürt, wo das besonders eng miteinander verbunden ist, oder ist das ein globales Phänomen?
Generell ein globales. Also ich war schon viel in Asien, aber auch in Nordamerika unterwegs. Also das ist immer ganz, ganz interessant. Aber wenn du jetzt auf Deutschland dich da konzentrierst und guckst und unterwegs bist, ich glaube schon, dass es Regionen gibt, also Großstädte, es ist ein Großstadtphänomen. München, Berlin, Hamburg und dann noch vielleicht Köln, Düsseldorf, Rheinland. Also da gibt es so Zentren, da gibt es auch, denke ich mal, eine ganz enge Verbindung von beidem und auch eine Toleranz, die größer ist als möglicherweise in anderen Bereichen. Ist aber auch verständlich. Du hast von Spielerei gesprochen, ja, und das ist nach wie vor wahrscheinlich so ein Aspekt, der mittransportiert wird. Brauchen wir das denn eigentlich? Müssen wir darüber nachdenken? Aber wenn man eintaucht und guckt, in welche Bereiche, und das mache ich als Wissenschaftlerin eben gerne, welche Konstellationen sich daraus ergeben, und dann ist das absolut spannend, hochaktuell.
Das glaube ich auch. Und ich weiß jetzt, bei meiner nächsten Großstadt-Tour werde ich jetzt immer ein Auge offen halten, ob ich nicht irgendwo Chips finde oder Avocados. Also die Welt ist bunt und ich freue mich, dass es diese Verbindung gibt und dass wir ein Stück weit heute darüber erfahren durften. Liebe Sabine, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Ich habe zu danken. Herzlichen Dank, Stefan.
Das war's für heute von Food Fact. Dieser neue Blick auf Lebensmittel hat mich persönlich mehr als begeistert. Und daher bin ich besonders heute gespannt auf eure Meinung zu dieser Folge. Schreibt mir gerne auf Instagram bei foodfact_podcast. Und wenn euch die Folge gefallen hat, gebt doch gerne eine Bewertung auf eurer Podcast-Plattform ab. Übrigens, wer mehr in alten Folgen stöbern möchte, kann jetzt auf der Webseite foodfact.de nach Kategorien, nach Schlagwörtern und sogar nach Gästen suchen, damit ihr kein kulinarisches Highlight übersehen könnt. Viel Spaß beim Stöbern. Baba und Servus bis zum nächsten Mal.